Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Montag, der 30. Mai. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche Rabe Info. Heute mit folgenden Themen. Bern im Fußball-EM-Fieber. Im Sommer beherbergt die Stadt Bern die Europameisterschaft der alternativen Fußballligen. Und ein Archiv gegen das Vergessen, tschetschenische Kriegsverbrechen in Bild und Film festgehalten von Zainab Gajajewa. Am Mikrofon Makai, schön, Sie dabei.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Vergangenes Jahr wurden so viele klimaschädigende Treibhausgase ausgestoßen wie nie zuvor. Laut der Internationalen Energieagentur IEA stieg der Kohlendioxidausstoß um insgesamt 1,6 Gigatonnen an. Insgesamt betrugen die CO2-Emissionen im vergangenen Jahr weltweit 30,6 Gigatonnen. Laut dem IEA-Chefökonom sei das eine der schlimmsten Nachrichten zum Thema Klima. Und es sei nun eine außerordentliche Herausforderung, das Ziel wirklich zu erreichen, die Klimaerwärmung unter 2 Grad zu halten. Im vergangenen Dezember hat der UNO-Klimagipfel beschlossen, die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen. In Italien hat der 2. Durchgang der Provinz- und Kommunalwahlen begonnen. In verschiedenen Gemeinden gibt es Stichwahlen um das Amt des Bürgermeisters. Für den amtierenden Regierungschef Berlusconi sind die Stichwahlen ein wichtiger Test, denn seine Partei hatte nach dem ersten Wahlgang schlecht abgeschnitten. Im 2. Durchgang könnte es passieren, dass Berlusconi seine Heimatstadt Mailand an die linke Partei verliert. In der Schweiz sollen noch mehr Jugendliche nach der obligatorischen Schulzeit eine weiterführende Schule oder eine Lehre absolvieren. Das haben Bund und Kantone in den bildungspolitischen Zielen festgelegt. An einer Medienkonferenz sagte Bundesrat Schneider-Ammann, es sei das erste Mal, dass Bund und Kantone gemeinsam Ziele für das gesamte Schweizer Bildungssystem vereinbart hätten. Diese stehen in der sogenannten Erklärung 2011. Das erste Ziel darin ist die Harmonisierung der kantonalen Schulsysteme. Das zweite Ziel ist die Steigerung der Abschlussquote. Künftig sollen 95% aller 25-Jährigen über einen Abschluss auf Sekundarstufe 2 verfügen. Heute liegt die Quote bei 90%. Außerdem will man, dass Kompetenzen, die sich jemand außerhalb des Bildungssystems angeworben hat, vermehrt an Bildungsgänge angerechnet werden. Dieser Punkt soll im Weiterbildungsgesetz des Bundes verankert werden. Noch nie zuvor hat der Schweizerische Nationalfonds SNF die Forschung in der Schweiz so intensiv gefördert wie vergangenes Jahr. Laut einer Mitteilung wurden vergangenes Jahr gut 700 Millionen Franken in über 3000 Forschungsvorhaben investiert. Knapp die Hälfte aller Beiträge ging an Forschungen im Bereich der Biologie oder Medizin, gut ein Drittel ging an die Forschung in der Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften und knapp ein Drittel fiel auf Geistes- und Sozialwissenschaften. Insgesamt reichten Forscherinnen und Forscher 17% mehr Projektgesuche beim SNF ein als im Jahr zuvor. Allerdings wuchsen die Förderbeiträge nur um knapp 3%. Deshalb sei der SNF immer mehr dazu gezwungen, qualitativ gut eingestufte Projekte abzulehnen oder zu kürzen. Der Blick aufs Wetter. Es bleibt heute bei bis zu 29 Grad vorerst sonnig. Im Tagesverlauf ziehen immer mehr Gewitter auf und es kann Regen geben. Morgen sinken die Temperaturen markant. Es wird noch maximal 20 Grad. Dazu wird es stark bewölkt mit viel Regen und Gewittern. Und am Mittwoch wird es noch einmal kühler. Dann sind noch höchstens 12 Grad angekündigt bei vielen Wolken- und Regenschauern. Am Aufwartsdonnerstag soll es dann wieder wärmer werden. Mit mehr Sonne und Biese wird es 20 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
3 Jahre nach der Fußball-Euro in der Schweiz und Österreich ist Bern noch einmal Gastgeberstadt einer Fußball-EM, nämlich der alternativen Fußball-EM. Mitte Juli kicken Teams aus ganz Europa auf den Sportplätzen Weißenstein. Mit dabei sind Fußballer und zum ersten Mal auch Fußballerinnen. Statt ums große Geld geht's um die Leidenschaft am Spiel. Mehr dazu im Beitrag von Michael Spa.
Schon 6-mal hat die alternative Fußball-Europameisterschaft stattgefunden. Die ersten Europameister überhaupt waren Obstberg United aus Bern. Allerdings treten sie dieses Jahr nicht an. Der alternative Fußballverband von Bern, Foul, schickt nämlich den letztjährigen Cupsieger und den Meister ins Rennen. Jede teilnehmende Schweizer Stadt hält sich an diese Regel. Eine Schweizer Nationalmannschaft, die teilnimmt, gibt es nicht, erklärt Foul-Präsident Pat Zingraf.
Es sind nicht Länder an einer Europameisterschaft, sondern es sind Städte. Und Köln, Berlin, die gleich strukturiert sind wie wir in der Schweiz, die werden jeweils auch ihre besten zwei Teams schicken, die sich angemeldet haben. Und sonst werden wir mal schauen, wer noch kommt. Ein dänisches Team hat sich angemeldet, das wird sich aber nicht qualifiziert haben.
Bei den bereits angemeldeten Teams fällt auf, dass sie aus Deutschschweizer Städten, aus Deutschland, Dänemark und Island kommen. Viele Länder sind offenbar nicht an der EM vertreten.
Ursprünglich war der Gedanke natürlich, dass alle Europäer mitmachen und der Gedanke ist immer noch der gleiche. Und 2004, wo das gegründet wurde in Zürich, hat das auch wunderbar geklappt. Da kamen aus allen Ländern kamen Teams nach Zürich. Dann aber hat das ein bisschen nachgelassen. Wir haben echt Probleme, zum Beispiel Italien, Spanien, alternative Fußballmannschaften zu finden. Das ist eigentlich hauptsächlich in der Schweiz und in Deutschland sehr stark vertreten.
In Bern gibt es seit den 90er Jahren eine alternative Fußballliga. Für Fußball ohne unsere Liebsten steht das Kürzel Foul. Pat Zingraf ist im Moment noch Präsident von Foul. Er erzählt, warum es in Bern so eine Liga braucht.
Hauptsächlich geht es eigentlich darum, die alternative Fußballliga und vor allem die in Bern und Zürich wurde gegründet von Fußballern, die nicht mehr unter vom SSFV, von der offiziellen Fußballliga von der Schweiz teilnehmen wollten, da sie von diesem militärischen Organisation und von dieser Struktur genug hatten und eigentlich Fußball aus Spass spielen wollten.
Besonders ist bei der Alternativliga, dass es neben Punkten für Siege und Unentschieden auch Fairnesspunkte gibt. Wer weniger fault, wird bei der Organisation Foul belohnt. Mit entscheidenden Punkten. Selbstverständlich gehören auch Frauen zu Foul und zum ersten Mal überhaupt spielen sie auch eine eigene Europameisterschaft in Bern.
Frauen, die sind unser Highlight der letzten anderthalb Jahre, muss ich so sagen. Also die haben sich neu formiert und endlich eine Liga gegründet und das ist ganz neu. Zurzeit hat es aktuell 4 Frauenteams. Und die formieren sich immer noch, also suchen immer noch weitere Teams. Also das heißt, die spielen in einer Liga. Die spielen am Sonntag dann unter sich jeweils 2 Spiele aus. Das ist im Moment noch am Formieren.
Immerhin hat sich neben Teams aus der Schweiz auch eine Frauschaft aus Reykjavik angemeldet. Die alternative Fußball-Europameisterschaft, sowohl der Männer als auch der Frauen, findet am 16. und 17. Juli auf den Sportplätzen Weißenstein statt.
Alle Hintergrundinfos gibt es auf der Internetseite www.aem2011.ch.
95,6 Rabe Info.
Zainab Gajaeva besitzt nicht ein einziges Erinnerungsstück von ihrer Heimat. Alles sei im Krieg zerstört worden. Sie ist Tschetschenin, vierfache Mutter und seit letztem Jahr in der Schweiz als Flüchtling anerkannt. Mit Videokamera und Fotoapparat dokumentierte sie während den Tschetschenienkriegen zahlreiche Kriegsverbrechen. Aktuell arbeitet sie in Bern mit Unterstützung der Gesellschaft für bedrohte Völker an einem Archiv zu den Kriegsverbrechen. Zainab Gajaeva ist heute unser Kopf der Woche. Ralf Stamm hat mit ihr gesprochen und sie als erstes gefragt, warum eine erfolgreiche Unternehmerin ihren Job an den Nagel hängt, um sich für die Menschenrechte einzusetzen.
Es war ein Entscheidung, es war принято, ich lebte in Moskau.
Ich lebte in Moskau zusammen mit meiner Familie, als der Krieg ausbrach. Ich sah im Fernsehen, wie die Kampfhandlungen begannen und wie die Offiziere den Krieg führten, die einfach wieder an die Macht zurückgelangen wollten. Zuerst haben mein Ehemann und ich zueinander gesagt, wir kaufen uns 2 Billette und gehen unsere Eltern holen. Dann habe ich darauf bestanden, alleine zu gehen, damit wenigstens mein Mann und die Kinder in Sicherheit sind. Wir haben dann viel diskutiert, aber er war schlussendlich einverstanden und blieb in Moskau mit den Kindern, während ich nach Grozny zurückflog, nach Dagestan. Dort blieb ich dann für mehr als einen Monat.
Was haben Sie da gesehen?
Was ich da vor allem antraf, war diese Desinformation. Die Leute wussten nicht, was passierte. Sie wussten nicht, ob sie bleiben sollten oder die Gegend verlassen sollten. Es gab überhaupt keine Information. Ich rief meinen Sohn an und sagte, ich komme zurück nach Moskau und bringe meine Eltern mit. Doch er antwortete mir, wie willst du denn überhaupt aus Grozny wegkommen? Die russischen Soldaten haben Tschetschenien militärisch abgeriegelt. Wir lebten in Tschetschenien wie unter einer Käseglocke. Die definitive Entscheidung, nicht mehr nach Moskau zurückzukehren, habe ich ein bisschen später getroffen. Und zwar an jenem Tag, als die russischen Streitkräfte begannen, Grozny zu bombardieren. Ich war gewillt, mich bis zum Ende des Krieges gegen die Kampfhandlungen einzusetzen.
Sie haben in diesem ersten Tschetschenienkrieg begonnen, die Folgen des Krieges zu dokumentieren mit einer Filmkamera. Wie muss man sich das vorstellen? Wie haben Sie das gemacht?
Wie ich angefangen habe zu filmen, daran erinnere ich mich noch sehr genau. Das war, als die Armee das Dorf Shamashki angegriffen hat. Die Soldaten haben die Bewohner geschlagen und Granaten nach ihnen geworfen. Außerdem haben sie die Bewohner mit Flammenwerfern angegriffen und bei lebendigem Leib verbrannt. Ich bin am Tag nach dem Angriff im Dorf angekommen und sah die verbrannten Leichen, auch Frauen und Kinder darunter. Viele der Überlebenden blieben Invalide im Dorf zurück, viele andere sind in Gefangenschaft geraten. Warum musste das passieren? Sie waren friedliche Menschen, die einzig ihre Häuser nicht verlassen wollten. Ich habe mich gefragt, was kann ich dagegen tun? Wie kann ich den Menschen helfen? Ich habe begonnen, meine Beobachtungen in einem Notizblock aufzuschreiben. Habe dann aber gemerkt, dass das ja nur meine kleinen Notizen sind und dass mir so vielleicht gar niemand glaubt. Noch in der gleichen Nacht bin ich zu Freunden gegangen, um ihr ihre Kamera und ihren Fotoapparat auszuleihen. Tags darauf habe ich angefangen zu filmen und zu fotografieren. Seither habe ich die Kamera nicht mehr weggelegt.
Hat dieses Filmmaterial bis jetzt in Russland eine Veränderung gebracht oder werden diese Verbrechen nach wie vor stillgeschwiegen?
Als ich da in Shamashki war, war da auch eine russische Journalistin, Nadia Tschikova, die dann 1996 umgebracht wurde. Sie war eine sehr mutige Journalistin. Mit ihr habe ich das Filmmaterial zusammengestellt und es der Duma, dem russischen Parlament, präsentiert. Das Filmmaterial sollte die Gräueltaten von Shamashki beweisen. Einige Abgeordnete der Duma kamen dann tatsächlich nach Shamashki, führten ihre Propaganda aber unverändert weiter. Sie sagten, dass das Verbrechen nicht von der russischen Armee begangen wurde, sondern von den tschetschenischen Kämpfern.
Sie sagen, es war ein großes Risiko zu filmen. Hat man Sie nie erwischt dabei?
Wir haben uns natürlich viel Mühe gegeben, dass niemand sieht, dass wir filmen. Wenn Panzer vorbeigefahren sind, haben wir schnell die Kameras versteckt und so getan, als wären wir tschetschenische Frauen auf dem Weg nach Hause vom Markt. Wir mussten immer verdeckt arbeiten. Einmal haben wir eine ganz schreckliche Szene gefilmt an Massengräbern, die ausgehoben und umgegraben wurden. Wir gingen zu den Soldaten hin und fragten sie, ob wir die Leichen anschauen dürften. Wir seien auf der Suche nach Verwandten, die vielleicht im Krieg gestorben sind. Dass wir Journalistinnen sind, haben wir natürlich verschwiegen. Wir haben die Soldaten gefragt, ob wir die Leichen auch filmen dürften, für Freunde und Verwandte, die ebenfalls auf der Suche nach ihren Angehörigen sind. Das haben die Soldaten verstanden. Die haben uns dann sogar zu den Massengräbern hingeführt und uns filmen lassen. Иногда военные понимали. Вот тогда вот военные нам пошли навстречу.
Они сказали, конечно, снимайте. Они даже нас сопровождали. Frau Gaschajewa, Sie arbeiten zurzeit an der Aufbereitung des Archivmaterials dieser Filme nach UNO-Bestimmungen. Wofür machen Sie das?
Das Archiv ist zum einen ein Beweis dafür, dass die Verbrechen stattgefunden haben. Es ist aber auch wichtig für die Erinnerung des tschetschenischen Volkes. Das, was passiert ist, darf sich nicht wiederholen. Ich möchte das Filmmaterial zivilgesellschaftlichen Organisationen zur Verfügung stellen, die diese Fälle verfolgen. Auch internationale Organisationen sollten auf das Material zugreifen können. Wissen Sie, unser Volk hat immer und immer wieder Schreckliches erlebt. Zuerst die Deportationen von 1944, dann der Erste Krieg 1994 und die Wiederholung des Krieges 1999. Während diesen Ereignissen haben wir immer wieder alles verloren. Die Gegenstände, die Dokumente, die Geschichte. Ich komme zum Beispiel aus einer Bauernfamilie. Wir hatten einen großen Hof mit über 100 Kühen. Doch mir blieb nichts mehr aus dieser Zeit. Nicht einmal mehr eine Tasse als Erinnerungsstück. Ich würde mir manchmal wünschen, ich hätte zumindest noch einige wenige Dinge. Ich freue mich immer wieder, wenn ich bei schweizerischen Familien zu Besuch bin und sehe, wie man sich hier Erinnerungsstücke erhalten konnte. Wenn mir zum Beispiel ein Schrank gezeigt wird mit den Worten, der sei schon 300 Jahre alt oder eine Serviette, die schon über 150 Jahre alt ist. Dies soll in Zukunft auch in Tschetschenien möglich sein.
Frau Gaschajewa, Sie haben am letzten Samstag den Ida Somazi-Preis erhalten. Das ist ein Preis für herausragende Leistungen in der Frauenförderung. Was bedeutet Ihnen persönlich dieser Preis?
Ich habe es gar nicht erwartet, diesen Preis zu erhalten. Dieser Preis ist eine große Anerkennung unserer Arbeit. Ich verstehe den Preis aber auch als Verpflichtung, mich weiter zu engagieren. Der Preis bedeutet Hoffnung für all jene, die sich unbeirrt für die Menschenrechte im nördlichen Kaukasus einsetzen, trotz aller Widrigkeiten und Anfeindungen der dortigen Machthaber. Несмотря что на враждебность власть имущих продолжает работать по нарушению прав человека на Северном Кавказе. Zeynab Gaschajewa, unermüdliche Kämpferin für Frieden und Gerechtigkeit in Tschetschenien, im Gespräch mit Ralf Stamm.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Montag, 30. Mai. In der Redaktion waren Ralf Stamm, Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Mehr Rabe-Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie hier auf Radio Bern morgen wieder um 11. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.